Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder einschalten zu einer neuen Folge von Unter vier Augen. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Wir freuen uns, dass Frau Dr. Schmickler wieder mit uns über refraktive Chirurgie sprechen möchte. Und wie in der letzten Folge, die sehr hörenswert ist, angekündigt, sprechen wir heute über Femtolasik, Retreatments tatsächlich. Also gar nicht über die Femtolasik, die Sie eigentlich so angepriesen haben, Frau Dr. Schmickler. Erstmal sehr schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht als Anfangsfrage, warum sind Sie so ein Fan der Femtolasik?
Also ich führe Lasik jetzt wirklich seit 1995 durch. Seit 1994 mache ich Eczema-Laserchirurgie. Ich habe die Verfeinerung bei der Lasik miterlebt und ich kenne Patienten noch mit der Mikrokeratom-Lasik schon jetzt seit ja bald 30 Jahren, die super aussehen. Und deshalb finde ich, ist es eine OP-Technik, die hat sich bewährt. Und durch die Femtolasik haben wir die Möglichkeit, den Deckel so schön dünn zu schneiden. Das heißt, ich kann den auf eben, meine Dicke ist 100 Mikrometer, die ich bevorzuge, so dünn schneiden. Und durch die neuen Femto-Lasertechniken liegt er so schön in der Hornhaut drin, sodass er dann auch keine Fältchen werfen kann, wenn der Patient vielleicht postoperativ schnell mal irgendwie ans Auge kommt in den ersten Stunden. Also das ist einfach toll.
Okay, gut, das klingt auch sehr logisch. Vielleicht sprechen wir an der Stelle nochmal ein bisschen über die Verfahren grundsätzlich. Also Sie hatten jetzt von Deckeln gesprochen. Es gibt ja auch deckellose Verfahren. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz einen Abriss machen über die grundsätzlichen refraktiven Verfahren.
Ja, das mache ich sehr gern. Ich fange mal historisch an. Historisch fange ich mit der PAK an. Da können wir Deutschen ja auch ganz stolz sein, weil es eben der Professor Seiler damals eben noch Dresden war. Und ich glaube, er hat zu seiner Zeit in Berlin schon angefangen mit dem Eczema-Laser. Er hat das eben entwickelt, dass man eben Gewebe an der Hornhaut abtragen kann und damit die Brechkraft mindern kann, was man bei der Kurzsichtigkeitsbehandlung ja macht. Parallel war es in New York Steve Truckell. Ja. Und dann wurde die PAK in den ersten Jahren sehr viel verwandt. Das waren die Anfänge der 80er Jahre. Und dann wurde die PAK natürlich von einigen Operateuren auch übertrieben. Und es wurde teilweise minus 14, minus 16 Dioptrien mit der PAK gelasert. Und dann gab es dicke Narben auf der Hornhaut, sogenannten Haze. Und dann kam eben Ende der 80er Jahre, 1989 so etwa, Palikaris aus Griechenland auf die Idee, wir schneiden einen dünnen Deckel in die Hornhaut, klappen den zur Seite und lasern mit dem Eczema-Laser mitten in der Hornhaut und klappen den Deckel wieder oben drauf. Und das war die Geburtsstunde der Lasik. Laser in situ Keratimolysis. Dafür steht Lasik. PAK steht für photorefraktive Keratektomie. Ja. Und dann kam ja Anfang der 2000er etwa der Femto-Laser in die Augenheilkunde. Und dann ist man da auf die Idee gekommen, eben einen Deckel nicht mit dem Mikrokeratom zu schneiden, sondern mit dem Femto-Sekundenlaser und konnte diesen Deckel dann halt dünner schneiden. Und somit hat sich dann so im Laufe der Jahre die Femto-Sekunden-Lasertechnik bei der Lasik immer mehr etabliert. Aber wie gesagt, die Mikrokeratom-Lasik war auch eine super Technik, wenn man das Mikrokeratom gut beherrschte. Die PRK wurde dann verfeinert. Bei der PRK, bei der photorefraktiven Keratektomie, musste man das Epithel mit dem Hockeymesser auf der Hornhautoberfläche noch als Operateur abtragen. Und dann haben die Eczema-Laser ja sich verfeinert. Da kam dann, dass der Laser, die eben das Epithel abgetragen hat, und so, dass man gar kein Instrument mehr braucht. Für mich ist heute die Trans-PAK das operative Verfahren eher für die Angsthasen, für die aufgeregten Patienten, weil es ein berührungsfreies Verfahren ist. Okay. Natürlich hat der Patient nach der Trans-PAK, weil das Epithel ja am Ende der OP offen ist, Schmerzen. Das wird aber durch eine Verbandskontaktlinse gelindert. Und der Vorteil der Lasik ist natürlich der schnelle, schmerzlose Eingriff und die schnelle Wiederherstellung des Sehvermögens. Denn ein Femtolasik-Patient kann meistens am nächsten Tag nach der Operation schon wieder mit dem Auto selber nach Hause fahren, während der Trans-PAK-Patient meistens eine Woche nicht Auto fahren kann. Und damit leite ich nochmal noch zum letzten Verfahren über, gerne, zum eben Calex-Verfahren, eben bei dem wir eben wie zum Beispiel Smile oder Clear, wo wir ja mit dem Femtosekundenlaser inmitten der Hornhaut einen Lentikel schneiden oder lasern, der dann durch eine seitliche Öffnung entfernt wird. Und da wir bei dem Calex-Verfahren ja mitten in der Hornhaut mit dem Instrument reingehen, in Stroma reingehen, kann man sich ja vorstellen, hat man in den ersten Tagen eine Stroma-Quellung. Und das eben Stroma kann auch länger etwas unruhig aussehen. Ja. Und der Calex-Patient sieht auch nicht am ersten Tag so super wie der Femtolasik-Patient. Das heißt, den Wow-Effekt haben Sie bei allen drei Laserverfahren eigentlich nur mit der Femtolasik am ersten Tag oder der Mikrokeratomlasik.
Okay, also das heißt, es ist für die Patienten einfach eine wunderbare Sache, weil die schnell ein Erfolgserlebnis haben.
Genau.
Okay.
Genau, so ist es.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage. Ich bin über den Begriff Taco Fashion gestolpert im Rahmen der Femtolasik und habe mich gefragt, was das sein soll, denn das klingt ziemlich wild, ein OP-Verfahren.
Ach ja, das ist wirklich ein netter Begriff. Wenn Sie aber Richtung Italien gehen, dann würden Sie eher hören die Calzone-Technik.
Ah, okay.
In der Operation haben Sie ja den Deckel gelasert und den müssen Sie ja anheben. Mhm. Ja, und wo legen Sie den dann hin? Wenn Sie ihn ganz aufgefaltet zurücklegen, dann könnte er ja in der Zeit austrocknen. Also, was machen Sie? Sie falten den in der Mitte und legen ihn zurück.
Ach ja. So, okay, gut, ja. Alles klar. Also Taco Fashion oder Calzone.
Mhm. Ja, genau. Ich bin eher Italien-Fan und sage Calzone-Technik.
Ja gut, dann wissen wir, was in Ihren Studien steht. Gut, also vielen Dank für diesen wunderbaren Abriss. Ich freue mich immer über so tolle Zusammenfassungen, weil das so schön ist, sowas dann nochmal zu hören. Und dafür machen wir den Podcast ja auch. Aber wir machen den Podcast natürlich auch, um über so Studien zu sprechen. Und in dieser Studie von Apropos Italien, Licciotti und Kollegen, geht es um Retreatments, also um Nachbehandlungen nach der Myopiekorrektur. Was macht die schwierig?
Ja, also er hat Patienten vorgestellt bekommen, die wieder eine Kurzsichtigkeit hatten oder die eine Kurzsichtigkeit hatten und die früher schon mal mit einer PRK operiert worden waren aufgrund ihrer Myopie. Mhm. Und da hat er eben 69 Augen von 41 Patienten nachgelasert und zwar mit der Femtosekunden-Lasik. Und er ist hingegangen und hat eben vorher auch eben das Epithel oder die Epitheldicke vermessen. Das kann man ja heutzutage mit Geräten machen und das wird in der refraktiven Chirurgie immer wichtiger, ein sogenanntes Epithel-Mapping, gerade wenn man nachlasert, und hat dann die Epithelschichtdicke genommen und hat da nochmal 40 Mikrometer dazu addiert, um so seine Flap-Dicke für die Femtolasik zu kreieren, zu machen. Und hat die Patienten nachgelasert und ist eben da zu einem sehr guten Ergebnis gekommen, hat im Grunde genommen in 89,9% der Fälle Ergebnisse gehabt, die innerhalb plus minus einer halben Dioptrien sind. Mhm. Plus minus eine halbe Dioptrien ist die sogenannte Happiness-Zone. So wurde das genannt, als wir mit der refraktiven Chirurgie anfingen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
Wir merken, die refraktive Chirurgie ist voller motivierender Begriffe. Taco Fashion, Happy Zone. Sehr schön. Okay, also er hat die 40 Mikrometer hat er dann noch da drauf gesetzt, eben in der Annahme, dass das Stroma dann, also dass das Epithel quillt und er kein Loch reinmachen will. Ist das richtig?
Nein. Er hat vorher die Epitheldicke gemessen und die war so eher durchschnittlich, habe ich in Erinnerung, 65 Mikrometer. Sie können davon ausgehen, normales Epithel hat eigentlich nur 50 bis 55 Mikrometer. Und das ist vielleicht auch noch ein kleiner Punkt, den man sich merken kann, dass nach einem refraktiven Eingriff das Epithel etwas hyperplasiert, egal was Sie machen. Ob Sie PRK, Lasik oder Calex machen, Sie haben ein etwas dickeres Epithel nach dem Eingriff. Und dem hat er Rechnung getragen, indem er ein Epithel-Mapping gemacht hat. Epithel-Mapping gibt es in Geräten. In Deutschland haben wir zum Beispiel das Anterion von Heidelberg, was da so einen eben Zusatzmodul hat. um das zu messen.
Finde ich ja auch spannend. Sollte man das vielleicht grundsätzlich bei den Patienten machen, vor solchen Eingriffen, oder macht man das grundsätzlich?
Also wichtig wäre es sicherlich bei Retreatments, bei primären Eingriffen wäre es nicht so wichtig. Mhm. Interessant ist es auch bei Behandlungen, zum Beispiel wie wenn man da phototherapeutisch behandelt, wie Map-Dot-Fingerprint-Dystrophie oder wenn Sie Hornhautnarben behandeln. Das können Sie heutzutage alles mit der refraktiven Chirurgie behandeln. Und dann ist es gut, wenn Sie da eine genauere Aufschlüsselung der Epithelschicht haben.
Vielen Dank. Jetzt hatten Sie schon gesagt, Sie sind sehr zufrieden mit der Studie oder Sie finden, die Ergebnisse sind gut. Was sind denn Kriterien, um die Güte eines refraktiven Eingriffs zu messen?
Das ist erstmal, dass man die Zielgenauigkeit trifft, das wäre in den Grafiken immer dieses Attempted Achieved, dass das möglichst auf der Gerade liegt und nicht in dem Korridor rechts und links davon. Also hier war der Korridor eine halbe Dioptrien drüber, drunter. Das ist schon super, weil Sie haben natürlich, Sie müssen ja immer das lasern, was Sie vorher messen. Mhm. Und wer viel misst, misst auch Unterschiedliches.
Ach so, ja.
Und das versuche ich auch immer den Patienten klarzumachen. Es gibt nicht den einen festen Refraktionswert vom Patienten. Der wird immer eine leichte Schwankung haben, plus minus eine Vierteldioptrien.
Ja.
Und diese Vierteldioptrien-Schwankung, wenn dann noch eine Vierteldioptrien-Laser-Schwankung oder vielleicht da Heilungsschwankung dazu kommt, dann sind wir bei der halben Dioptrien.
Das finde ich jetzt aber sehr spannend, weil man macht ja bei allen Patienten vor der Kataraktoperation auch eine Messung. Und dann würde mich jetzt mal interessieren, wie oft Sie denken, dass man messen muss, bevor man irgendwie einen Mittelwert hat, auf den man sich verlassen kann.
Also ein Refraktionswert?
Mhm.
Meinen Sie vor refraktiver Chirurgie?
Ja, aber auch generell vor Kataraktoperationen. Also dass man irgendwie, da macht man ja auch, also so wie ich es kenne, misst man da ja auch einmal alles aus und guckt sich die Sachen an und auch die Werte schwanken ja leicht.
Ja, die heutzutage, die Biometer, die ja auf OCT-Basis gehen, sind, die sind sehr, sehr genau. Da können Sie höchstens anhand der dazugehörigen Topografie, die Sie mit oder einem anderen Gerät erstellt haben, die Hornhautradien mal vergleichen mit dem eben Biometer, ob sie da gleich liegen, aber die Achsenlänge mit den OCTs ist schon OCT-basierten Biometern oder auch mit den auf Interferometrie gemessenen Geräten ist sehr, sehr gut. Also da würde ich sagen, ist das nicht das Problem. Wir haben ja eher das Problem, dass wir in der Linsenchirurgie nicht wissen, wie wächst die Linse nachher im Kapselsack ein? Wie ist der Shift? Da spielt sicherlich die Rexisgröße auch eine Rolle. Und. Da gibt's so viele Variablen. Wichtig ist mir immer, dem Patienten zu sagen, eben, Medizin ist keine Mathematik und der Patient ist kein Computer. Ja, also, dass man da eben eher weniger verspricht, als man nachher wirklich erhalten hat.
Auch wenn es natürlich sehr schön ist, wie gut die Sachen hier gehalten werden konnten. Ich wollte gerne noch wissen, einfach weil es eine Frage ist, die immer wieder bei mir aufkommt, was ein gutes Alter fürs Lasern ist. Das wird man ja auch gerne von den PatientInnen gefragt. Wann sollte ich mich lasern lassen? Und ich glaube, in dieser Folge wäre eigentlich mal ein guter Ort, darüber zu sprechen.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die gar nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Ich hätte sie vor 5 Jahren eindeutiger beantwortet und hätte gesagt, ja, so 1,5 Jahre sollte schon stabil sein.
Ja.
Wenn man sich aber die ganzen Myopie-Studien anguckt, wie Myopie voranschreitet und wieso eine Myopie voranschreitet, nämlich weil es eben bei einem Brillenglas zu einem Defokus hinter der Netzhaut kommt und dass das Längenwachstum des Auges anregt und dadurch Kurzsichtigkeit unter einer Brille mehr wird, dann müsste ja theoretisch unter der Eczema-Laserchirurgie, wo die Hornhaut modelliert worden ist und es nicht zu diesem Defokui kommen kann, die Myopie gestoppt werden. Und diese These habe ich letztes Jahr erstmals auf einem Kongress von amerikanisch-europäischen Augenärzten, dem ECOS, vertreten gehört. Da haben ganz viele eben sich dieser These angeschlossen. Insofern bin ich also auch nicht mehr so, dass ich sage, ah, Sie müssen erst 25 sein oder 18 ist noch zu jung. Nein, ich habe es auch schon vor mehreren Jahren gemacht, dass ich schon mal Patienten so gerade ums 18. Lebensjahr oder kurz drunter gelasert habe, weil das Patienten sind, die sich für einen Beruf, nämlich Polizei, Grenzschutz oder Zoll, entschieden haben. Ja. Und die brauchen dafür einen geringen Kurzsichtigkeitswert oder auch keinen. Und das war dann eben für die der Grund, sich lasern zu lassen. Wenn die unter 18 sind, lasse ich natürlich die Eltern mit unterschreiben. Wenn die dann so 17 sind oder 17,5, weil sie das für die Bewerbung brauchen. Und ich kläre darüber auf, dass eventuell eine Kurzsichtigkeit nochmal wieder kommen kann. Mhm. Und ich erkläre denen aber auch, wenn sie jünger sind, wenn sie 18 bis 23 sind, dass ich sie gerne überkorrigiere. Das heißt, da wähle ich durchaus meinem 18-jährigen Target von 0,75 Dioptrien. Also ich laser den auf plus 0,75 Dioptrien, wenn er meinetwegen 3,5 Dioptrien minus hat.
Ja. Ja.
Und jemand, der nur 2 Dioptrien minus hat, den würde ich dann vielleicht auf plus 0,25 bis plus 0,5 Dioptrien in so ganz jungen Jahren lasern. Das erkläre ich denen immer. Sollte dann nochmal Kurzsichtigkeit auftreten oder sie eine Veränderung haben, sind sie nicht so schnell im Minus.
Ja. Ja. Wie kommen die Patienten dann damit zurecht, von kurzsichtig leicht hyperop zu sein?
Ja, die sind ja noch jung. Die können das ja spielen, wegakkommodieren.
Okay,
also in
stimmt.
dem Alter kann man ja auch, sag ich jetzt mal, bis 25 sicherlich 1,5 Dioptrien spielen, wegakkommodieren.
Ja, okay. Aber finde ich sehr spannend, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir uns ja über Retreatments unterhalten haben und darüber, wie das eben gut geht und dass das mit der Femtolasik eine gute Option ist, das zu machen. Und Sie machen das, denke ich mal, auch, oder?
Ja, ich habe das auch gemacht, könnte auch Fälle erklären, aber mache es genauso auch umgekehrt, dass ich eine Trans-BRK auf eine frühere Lasik mache.
Mhm. Und dann gucken Sie sich vorher auch genau die Epitheldicke an oder wie machen Sie das?
Ich schaue mir das Epithel an, es wird auch mit dem Patienten besprochen. Lieber würde ich natürlich eine Femtolasik machen, wenn ich die Hornhautdicke dazu habe, weil der Patient mit der Femtolasik ja viel schneller rehabilitiert ist.
Ja.
Bei der Trans-BRK hat er diesen langsamen Sehanstieg und dessen muss er sich bewusst sein.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das fand ich total spannend, es waren so viele wichtige Punkte drin und auch diese Zusammenfassung am Anfang. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Dr. Schmick. Und für Ihre Expertise. Freue ich mich immer sehr, wenn sowas zustande kommt.
Sehr gern. Vielen Dank, Frau Licht.
Dankeschön auch nicht nur Ihnen als Zuhörern fürs Zuhören, sondern auch Zima für die Unterstützung in diesem Monat. Dann wünsche ich Ihnen und unseren ZuhörerInnen noch eine wunderbare Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und eine gute Zeit.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.